Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute mit der letzten Sendung zum vierten Buch Mose. Das bedeutet, ich habe mir für die nächsten Minuten einiges vorgenommen. Sozusagen 6 Kapitel auf einen Streich. Und das ist nur deshalb möglich, weil in diesen letzten Kapiteln einige Auflistungen enthalten sind, die beim Durchlesen ähnlich interessant sind wie ein Telefonbuch. Und das meine ich gar nicht abfällig. Wenn Sie ein paar Leute in Ihrer Stadt anrufen wollen, deren Telefonnummer Sie nicht kennen, ist ein Telefonbuch eine wirklich prima Sache. Und so enthalten auch einige Auflistungen aus dem vierten Buch Mose wichtige Informationen. Ich denke da vor allem an die Ergebnisse der beiden Volkszählungen, die vor dem Einzug des Volks ins Land Kanaan durchgeführt wurden. Diese Ergebnisse geben uns eine ungefähre Vorstellung davon, um wie viele Menschen es sich damals überhaupt handelte. Das wiederum ist wichtig, um manche Gesetze, manche Handlungsanweisungen und manches taktische Vorgehen besser verstehen zu können. Ein Volk mit rund 5000 Menschen können Sie beispielsweise anders durch die Wüste dirigieren als ein Volk aus 2 bis 3 Millionen Menschen. Die zuletzt genannte Zahl dürfte übrigens für das Volk Israel zutreffend gewesen sein. Die Auflistungen in den letzten Kapiteln des vierten Mosebuches sind zum Teil aber auch völlig anderer Natur. So werden etwa bestimmte Gesetze und Vorschriften wiederholt, in Erinnerung gerufen und für das Leben im Land Kanaan angepasst. Denn die sogenannte Landnahme Kanaans steht kurz bevor. Als die Israeliten den Sklavendienst in Ägypten hinter sich gelassen hatten, brauchten sie etwa 2 Jahre, um in die Nähe der Südgrenze Kanaans zu gelangen. Von diesen 2 Jahren entfiel 1 Jahr auf den Zwischenaufenthalt am Berg Sinai. Doch in der Nähe der Grenze zu Kanaan angekommen, war die Angst vor den dort lebenden Völkern größer als ihr Gottvertrauen. Daraufhin beschloss Gott, die damals lebende Erwachsenengeneration als Nomaden leben zu lassen, die in der Wüste und in wüstenähnlichen Gebieten umherziehen, bis sie wieder eine Gegend gefunden haben, in der ihr Vieh für die nächste Zeit genügend Futter findet. Erst 40 Jahre später nehmen die Israeliten das Land Kanaan tatsächlich in Besitz. Die Älteren von ihnen haben die Zeit in Ägypten als Kinder oder Jugendliche miterlebt. Die allermeisten dagegen wurden erst während der Wüstenzeit geboren und kannten nichts anderes als das unstete Nomadenleben. Diese Tatsache sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man davon redet, dass die Israeliten das Land Kanaan für sich eroberten. Die wenigsten von ihnen haben die bedrückende Zeit in Ägypten bewusst durchlitten und Gottes machtvolles Handeln bei der Befreiung erlebt. Und so wirken sie manchmal auf mich wie Leute, die noch relativ unerfahren sind im Glauben. Gott wiederum scheint sie durch bestimmte Maßnahmen darauf vorzubereiten, das Land Kanaan einzunehmen und zu besiedeln. Die Ereignisse, die in Kapitel 31 geschildert werden, geschehen im Ostjordanland, also vor der Überquerung des Jordans und damit bevor die Israeliten Kanaan erreichen. Gott möchte, dass sie zuvor Rache nehmen an den Midianitern. Bestimmt erinnern Sie sich, die Midianiter hatten zusammen mit den Moabitern den seltsamen Propheten Biliam engagiert, um die Israeliten mit einem Fluch zu belegen. Nachdem das nicht funktionierte, wurden die Israeliten zu Götzendienst und Unzucht verführt. Ein Israelit hatte sogar die Frechheit besessen, eine midianitische Frau namens Kospi mit in sein Zelt zu nehmen, während die Israeliten wegen der begangenen Sünden trauerten und von einer schweren Plage heimgesucht wurden. Bereits in diesem Zusammenhang hatte Gott zu Mose gesagt, »Tut den Midianitern Schaden und schlagt sie«, denn sie haben euch Schaden getan mit ihrer List, die sie gegen euch geübt haben durch den Götzen Peor und durch ihre Schwester Kospi. Nun in Kapitel 31 kommt es also zu der Racheaktion, die von Gott angeordnet wurde. Zugleich ist das die letzte offizielle Aufgabe, die Mose von Gott bekommt. Im 5. Buch Mose werden wir ihm noch einmal, sozusagen ganz privat, begegnen, bevor dann sein Leben zu Ende geht. Hören Sie nun aus Kapitel 31, die Verse 1 bis 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Übe Rache für die Israeliten an den Midianitern, und danach sollst du versammelt werden zu deinen Vätern. Da redete Mose mit dem Volk und sprach: Rüstet unter euch Leute zum Kampf gegen die Midianiter, die die Rache des Herrn an den Midianitern vollstrecken. Aus jedem Stamm je 1000 Mann sollt ihr aus allen Stämmen Israels in das Heer schicken. Und sie nahmen aus den 1000 Schaften Israels je 1000 eines Stammes, 12.000 Mann gerüstet zum Kampf. Und Mose schickte sie mit Pinhas, dem Sohn des Priesters Eleazar, in den Kampf, und er hatte die heiligen Geräte und die Kriegstrompeten bei sich. Das Mitführen bestimmter Gerätschaften aus der Stiftshütte sollte deutlich machen, dass die Israeliten nicht aus eigenem Antrieb gegen die Midianiter in die Schlacht zogen, sondern dass Gott dazu den Befehl gegeben hatte. Weiter ab Vers 7. Und sie zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte, und töteten alles, was männlich war. Samt diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der Midianiter, nämlich Evi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die 5 Könige der Midianiter. Auch Biljam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Und die Israeliten nahmen gefangen die Frauen der Midianiter und ihre Kinder, all ihr Vieh, all ihre Habe und alle ihre Güter raubten sie. Auch Biljam, der zwielichtige midianitische Prophet, wurde also getötet. Erinnern wir uns daran, dass er dem König der Moabiter Ratschläge gegeben hatte, wie man die Israeliten zum Götzendienst verführen könnte. In unserem Bibeltext werden einige erschreckende Einzelheiten genannt, wie die Israeliten an den Midianitern Rache nehmen. Ich überspringe einige Verse und komme nun zu den Versen 14 bis 16. Sie machen deutlich, wie hart die Strafe für diejenigen sein soll, die sich der Verführung an dem Volk Gottes schuldig gemacht haben. Es wird berichtet: Und Mose wurde zornig über die Hauptleute des Heeres, die Hauptleute über 1000 und über 100, die aus dem Feldzug kamen, und sprach zu ihnen: Warum habt ihr alle Frauen leben lassen? Siehe, haben nicht diese die Israeliten durch Biljams Rat abwendig gemacht, dass sie sich versündigten am Herrn durch den Baal Peor, so dass der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr? Aus heutiger Sicht fällt es schwer, diese ungeheure Brutalität zu rechtfertigen. Im Grunde kann ich nur zur Kenntnis nehmen, dass die Israeliten damals so gehandelt haben. Und ich kann versuchen, ihr Handeln nachzuvollziehen und zu deuten. Warum beispielsweise besteht Mose darauf, dass auch die midianitischen Frauen getötet werden? Offenbar, weil sie mit vollem Körpereinsatz daran beteiligt waren, Sie wissen, was ich meine, die israelitischen Männer zu verführen. Schuldlos an der ganzen Geschichte waren die Israeliten aber auch nicht. Mir kommt es so vor, als ob die Elterngeneration bei ihrer Flucht aus Ägypten einen Teil der heidnischen Lebensweise von dort mitgenommen und an ihre Kinder weitergegeben hat. Deshalb haben die sich rund 40 Jahre später von den Midianitern und Moabitern verführen lassen. Und während die midianitische Frau Kospi für Empörung gesorgt hat, als sie von einem Israeliten ins Lager mitgebracht wurde, drohte jetzt die Gefahr, dass jede Menge midianitische Frauen als Gefangene ins israelitische Lager kommen würden. So betrachtet möchte Mose offenbar mit allen Mitteln verhindern, dass die heidnischen Einflüsse erneut die Israeliten zum Abfall verführen. Wenn wir aus dem harten Vorgehen Moses etwas lernen können, dann ist es wohl die Einsicht, dass sich Christen von manchen Dingen und manchmal auch von gewissen Personen fernhalten sollen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mich das Fernsehen völlig in seinen Bann zieht, so dass ich kaum noch Zeit habe für meine Familie und die Gemeinde, dann ist es eben am besten, auf einen Fernseher zu verzichten. Und wenn ich einen Kumpel habe, der mich immer wieder überredet, einen über den Durst zu trinken, dann muss ich notfalls den Kontakt zu ihm einschränken. Manchmal hilft es eben nur, sich von einer möglichen Verführung fernzuhalten, um ihr nicht in einem schwachen Moment zum Opfer zu fallen. Lassen Sie uns nun einen etwas längeren Blick werfen auf Kapitel 32. Da geht es um 3 der insgesamt 12 Stämme Israels, die sich einerseits auf das Land Kanaan, westlich des Jordans gelegen, freuen, die aber das Land östlich des Jordans auch ganz gut finden. Das ist aus meiner Sicht ein treffendes Bild dafür, wie manche Leute unentschieden hin und her wanken zwischen ihrem alten Leben und ihrem neuen Leben als Christ. Sie haben Jesus Christus zwar in ihr Leben aufgenommen, haben zwischendurch aber anscheinend immer noch Sehnsucht nach dem, was sie eigentlich hinter sich gelassen haben. Aus Kapitel 32 lese ich nun einen längeren Abschnitt vor, beginnend mit Vers 1. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh und kamen und sprachen zu Mose und zu dem Priester Eljasar und zu den Fürsten der Gemeinde: Das Land Ataroth, Dibon, Jaser, Nimra, Heschbon, Elale, Sibma, Nebo und Beon, das der Herr geschlagen hat vor der Gemeinde Israel, ist gut zur Weide, und wir, deine Knechte, haben Vieh. Und sie sprachen weiter: Haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinen Knechten zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen. Mose sprach zu ihnen: Eure Brüder sollen in den Kampf ziehen, und ihr wollt hierbleiben? Warum macht ihr die Herzen der Israeliten abwendig, dass sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Herr geben wird? So machten es auch eure Väter, als ich sie aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden, und als sie hinaufgekommen waren bis an den Bach Eschkol und das Land sahen, machten sie das Herz der Israeliten abwendig, dass sie nicht in das Land wollten, das ihnen der Herr geben wollte. Wir erinnern uns, die Kundschafter waren ausgesandt worden, als die Israeliten rund 38 Jahre zuvor schon einmal nahe dran waren, das Land Kanaan zu erobern. Die Israeliten verzichteten damals darauf und Gott bestrafte sie dafür. Daran erinnert Mose nun die Vertreter der beiden Stämme Ruben und Gad. Weiter ab Vers 13. So entbrannte des Herrn Zorn über Israel, und er ließ sie hin und her in der Wüste ziehen 40 Jahre, bis es zu Ende war mit dem ganzen Geschlecht, das übel getan hatte vor dem Herrn. Und siehe, ihr seid aufgetreten an eurer Väter Stadt, damit die Sünder immer mehr werden und auch ihr den Zorn und Grimm des Herrn gegen Israel noch vermehrt. Denn wenn ihr euch von ihm wendet, so wird er das Volk noch länger in der Wüste lassen, und ihr werdet's ganz zugrunde richten. Da traten sie heran und sprachen: Wir wollen nur Schafhürden hier bauen für unser Vieh und Städte für unsere Kinder. Wir aber wollen gerüstet vor Israel einherziehen, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Unsere Kinder aber sollen in den festen Städten bleiben, um der Bewohner des Landes willen. Wir wollen nicht heimkehren, bis von den Israeliten ein jeder sein Erbe eingenommen hat. Denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordans, sondern unser Erbteil soll uns diesseits des Jordans nach Osten hin zufallen. Soweit die Verse 13 bis 19. Die Vertreter der Stämme Ruben und Gad bieten also an, mit den restlichen Stämmen solidarisch zu sein und ihnen bei der Landnahme Kanaans zur Seite zu stehen. Ja, sie wollen sogar als Erste das Land betreten und den anderen damit größtmögliche Sicherheit bieten. Unter diesen Umständen stimmt Mose zu, dass sich Ruben und Gad und außerdem noch die Hälfte des Stammes Manasse östlich des Jordans niederlassen. Dennoch befürchtet Mose offenbar neben der äußeren auch eine innere Spaltung unter den 12 Stämmen Israels. Ihr werdet womöglich das ganze Volk zugrunde richten, so seine Befürchtung in Vers 15. Außerdem scheint der Wille Gottes für die Stämme Ruben und Gad keine große Rolle zu spielen. Dass sie östlich des Jordans gutes Weideland vorfinden, zählt für sie mehr als die Aussicht auf das verheißene Land auf der anderen Seite des Jordans. Trotz aller Bedenken willigt Mose, wie schon berichtet, schließlich ein. In Vers 33 heißt es zusammenfassend: Also gab Mose den Söhnen Gad und den Söhnen Ruben und dem halben Stamm Manasses, des Sohnes Josefs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter, und das Königreich Ogs, des Königs von Baschan, das Land samt den Städten ringsumher mit ihrem ganzen Gebiet. Sicher haben Sie schon einmal davon gehört, dass über jemanden, der gestorben ist, gesagt wird, er sei über den Jordan gegangen. Das spielt natürlich auf die Geschichte Israels an. Das Ostjordanland entspricht demnach dem Diesseits. Hier zählen materielle Werte, also zum Beispiel, dass es gutes Weideland gibt. Wer dagegen über den Jordan geht, befindet sich im Jenseits, also in dem von Gott verheißenen Land. Ich persönlich glaube jedoch, dass man nicht unbedingt gleich sterben muss, um im übertragenen Sinn den Jordan zu überqueren. Meine Beobachtung ist vielmehr, dass es unter den Christen, die hier und heute leben, solche gibt, die sehr an irdischen Dingen kleben. Ihnen fällt es schwer, sich voll und ganz darauf zu verlassen, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig wird, wie Paulus es ausdrückt. Folglich kann Gott sie nur eingeschränkt für seine Ziele einsetzen. Und dann gibt es eben Christen, die bereit sind, mutig den Jordan zu überschreiten. Sie entdecken Neuland, ein neues Land, nämlich das von Gott verheißene Land Kanaan, aber im übertragenen Sinne. Ihr Glaube wird viel Frucht bringen und anderen Menschen zum Segen werden. Im vierten Buch Mose erreichen wir nun Kapitel 33. Ein Kapitel, das beim Lesen tatsächlich an die Lektüre eines Telefonbuchs erinnert, das aber, wie ein Telefonbuch, wirklich interessante Informationen enthält. Denn es sind alle Lagerplätze der Israeliten verzeichnet, vom Auszug aus Ägypten an. Dadurch ist es möglich, die Wanderroute der Israeliten recht genau nachzuverfolgen. Auch ein paar zeitliche Anhaltspunkte werden gegeben. Richtig interessant wird das 33. Kapitel ziemlich am Schluss. Denn ab Vers 50 wird berichtet, dass Mose Anweisungen bekommt, was mit den bisherigen Bewohnern Kanaans geschehen soll und wie das Land aufzuteilen ist. Und der Herr redete mit Mose im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid in das Land Kanaan, so sollt ihr alle Bewohner vertreiben vor euch her und alle ihre Götzenbilder und alle ihre gegossenen Bilder zerstören und alle ihre Opferhöhen vertilgen und sollt das Land einnehmen und darin wohnen. Denn euch habe ich das Land gegeben, dass ihr's in Besitz nehmt. Und ihr sollt das Land austeilen durchs Los unter eure Geschlechter. Dem Geschlecht, das groß ist, sollt ihr ein großes Erbe geben, und dem, das klein ist, sollt ihr ein kleines Erbe geben. Worauf das Los für jeden fällt, das soll er haben. Nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr's austeilen. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt. So wird's dann geschehen, dass ich euch tun werde, wie ich gedachte, ihnen zu tun. Soweit die Verse 50 bis 56. Die Vertreibung der bisherigen Einwohner Kanaans wird also damit begründet, dass letztendlich Gott die Verfügungsgewalt über das Land hat und es geben kann, wem er will. Dagegen lässt sich kaum etwas einwenden, denn schließlich ist Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde. Vor allem aber wird hier zur Sprache gebracht, dass die Kanaaniter Götzendienst treiben und auch dadurch ihren Anspruch auf das Land verwirkt haben. Kapitel 34. wieder ein Kapitel mit dem Charme eines Telefonbuches und ebenfalls ein wichtiges Kapitel. Denn im ersten Teil werden die Grenzen des Landes Kanaan beschrieben. Orte und Gewässer, Berge und Wüstengebiete dienen als Orientierungspunkte. Die Landkarte, die man mithilfe dieser Angaben anfertigen kann, sorgt übrigens bis heute zu erbitterten Auseinandersetzungen. Viele Israelis sagen, wir wollen, dass diese alte Landkarte mit der Landkarte des heutigen Staates Israel übereinstimmt, denn Gott hat seinem Volk das Land Kanaan zu ewigem Besitz gegeben. Es gibt aber auch Israelis, die anderen Völkern und Bevölkerungsgruppen gegenüber zu Kompromissen bereit sind. Und so gibt es heute nicht nur Konflikte zwischen den Israelis auf der einen Seite und Bevölkerungsgruppen und Nachbarstaaten auf der anderen Seite, sondern auch zwischen denen, die sich kompromissbereit zeigen, und denen, die den modernen Staat Israel sozusagen als Rechtsnachfolger des Landes Kanaan sehen. Für die gerechte Aufteilung des Landes an die Stämme Israels wurden damals übrigens vertrauenswürdige Männer benannt, die in der zweiten Hälfte von Kapitel 34 aufgelistet sind. Und damit erreichen wir Kapitel 35. Dort geht es zunächst um eine Besonderheit in Bezug auf die Leviten. Vielleicht erinnern Sie sich, ursprünglich war es so, dass die Erstgeborenen im Volk Israel traditionell dem Herrn geweiht wurden. Doch dann führte Gott eine Neuregelung ein. Anstelle der Erstgeborenen sollten die Leviten treten und für den Dienst an der Stiftshütte ausgesondert werden. Ihre hervorgehobene Stellung im Volk brachte es mit sich, dass ihnen kein eigenes Land in Kanaan zugeteilt werden sollte. Gott sorgte auf andere Weise für sie. Hören Sie dazu aus Kapitel 35, die Verse 1 bis 4. Und der Herr redete mit Mose im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho und sprach: Gebiete den Israeliten, dass sie von ihren Erbteilen, den Leviten, Städte zur Wohnung geben. Auch Weideland um die Städte her sollt ihr den Leviten geben, dass sie in den Städten wohnen und auf den Weiden ihr Vieh und ihre Herden und alle ihre Tiere haben. Das Weideland aber vor den Städten, die ihr den Leviten gebt, soll sich 1000 Ellen weit draußen um die Stadtmauer herum erstrecken. Insgesamt 48 Städte sollten den Leviten zur Verfügung stehen. 6 davon bekamen eine besondere Zusatzfunktion als sogenannte Freistädte. Hören Sie dazu die Verse 9 bis 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und es sollen unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr zu Freistädten bestimmt, sollen 6 sein. Die Freistädte sollten also einerseits als Zufluchtsorte dienen, aber keinesfalls die Verurteilung eines Täters verhindern. Im Gegenteil, die Freistädte sollten spontane Selbstjustiz verhindern und einen fairen Gerichtsprozess ermöglichen. Passend zu diesem Thema schließen sich ab Vers 16 einige Gesetze über Mord und Totschlag an. Auch da geht es überraschenderweise um den Schutz vor Blutrache, dass also jemand, der ohne Absicht den Tod eines anderen Menschen verschuldet hat, nicht von einem Verwandten des Getöteten aus Rache umgebracht wird. Richtig modern klingt zum Beispiel das, was in den Versen 24 und 25 nachzulesen ist. Da heißt es: So soll die Gemeinde richten zwischen dem, der geschlagen hat, und dem Bluträcher nach diesen Rechtsordnungen. Und die Gemeinde soll den Totschläger erretten aus der Hand des Bluträchers und soll ihn zurückbringen lassen zu der Freistadt, dahin er geflohen war. Und er soll dort bleiben, bis der Hohepriester stirbt, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Nach dem Tod des Hohenpriesters trat eine Art Amnestie in Kraft. Der Bluträcher durfte ihn dann nicht mehr töten. anders als jemand, der einen Menschen ohne Absicht getötet hat, sollte ein Mörder jedoch hart bestraft werden. Ein gerechtes Urteil musste ihm trotzdem zugebilligt werden. So heißt es in Vers 30, wer einen Menschen erschlägt, den soll man töten, auf den Mund von Zeugen hin. Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zum Tode zu bringen. Soweit einige Anmerkungen zu Kapitel 35. Das letzte und recht kurze Kapitel 36 enthält einige Bestimmungen zum Erbrecht von Töchtern. Erinnern wir uns an die 5 Töchter des verstorbenen Israeliten Zelophat. In Kapitel 27 wurde berichtet, wie sie dafür kämpften, das Erbe ihres Vaters antreten zu dürfen. Normalerweise war ein männlicher Erbe notwendig, aber Gott entschied zugunsten der 5 Töchter. Angenommen, sie hätten später Israeliten aus den anderen Stämmen Israels geheiratet, dann wäre normalerweise ihr Eigentum an Grund und Boden in den Besitz der anderen Stämme übergegangen. Hören Sie nun dazu aus Kapitel 36, die Verse 6 bis 9. Dies ist's, was der Herr gebietet über die Töchter Zelophats. Lass sie heiraten, wie es ihnen gefällt. Nur sollen sie heiraten in ein Geschlecht aus dem Stamm ihres Vaters, damit nicht die Erbteile der Israeliten von einem Stamm an den anderen fallen. Denn ein jeder unter den Israeliten soll festhalten an dem Erbe des Stammes seiner Väter. Diese Regelung für den Fall der Töchter Zelophats wird dann in den darauffolgenden Versen auch auf andere Fälle übertragen. Offenbar sollte die Zuteilung des Landes an die Stämme Israels nicht in Frage gestellt werden und so zu einem Zankapfel werden. Selbst wenn ein Stück Land aus Not verpfändet werden musste, sollte es spätestens im sogenannten Erlassjahr wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden. Alle diese Gesetze und Regelungen machen deutlich, Gott sorgt für sein Volk und wird auch im Land Kanaan immer ein offenes Ohr für sie haben. Nach dem 4. Buch Mose folgt in der Bibel das 5. Buch Mose. Hier in der Sendereihe durch die Bibel ist es jedoch nicht so. Wir verlassen nun wieder für einige Zeit das Alte Testament und setzen für einige Zeit das Johannesevangelium auf die Tagesordnung. Erst danach kehren wir zum 5. Buch Mose zurück. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.